Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön. Das klingt doch nach ordentlich Stimmung, oder? Wie es gelingt, eine solche Ekstase zu produzieren, das erfahrt ihr gleich. Für jetzt soll sie erst einmal stellvertretend stehen für meine eigene Freude, denn ich bin auch immer ganz beseelt. Vor wenigen Wochen hat es endlich geklappt. Das erste Weltwach-Festival auf André Schumachers Kunterbundhof hat stattgefunden. Nachdem wir 2020 Covid-bedingt alle 4 geplanten Termine absagen mussten und auch für 2021 alle 4 Termine wieder abgesagt hatten, zeichnete sich nach der dritten Welle eine Phase der Entspannung ab, die es doch möglich scheinen ließ, kurzfristig zumindest noch eine einzige Ausgabe zu verwirklichen. Klar, mit Einschränkungen, mit Impf- und Testnachweispflicht, mit Maskentragen während der Indoor-Veranstaltung, in der Jazzscheune etc. Und dennoch, wir wollten endlich aus den vielen Gesprächen und Ankündigungen Taten werden lassen und einen Startschuss initiieren für diese Zusammenkunft von Fernwehgeplagten und Weltenentdeckern, auf die wir uns schon so lange gefreut hatten. Das bedeutete ein gemeinsames Wochenende auf dem Kunterbundhof in Mecklenburg-Vorpommern, zeltend oder in Jurten oder Tiny Houses schlafend, in einer gemütlichen, persönlichen Atmosphäre. Wir hatten uns früh entschieden, pro Festivalausgabe nur 50 Tickets zu verkaufen, um sicherzustellen, dass das keine Massenveranstaltung wird, sondern dass Gleichgesinnte hier einander in kleiner Runde begegnen und einander wirklich kennenlernen können. Und zwar bei Gesprächen am Lagerfeuer, einer Live-Reportage von André in der Jazzscheune, beim Live-Konzert einer erstklassigen Jazzband, einer Lesung von mir aus meinem aktuellen Weltwachbuch, bei leckeren Speisen und erlesenen spanischen Weinen und Programmpunkten, die die Festivalteilnehmer selbst beigesteuert haben. Zum Beispiel bei einem Qigong-Kurs, einem Body-Art-Kurs, das ist sowas ähnliches wie Yoga, und einem Kurs für Nachtfotografie. Und auch bei einer Weltwach-Live-Aufzeichnung mit André und mir. Und die hören wir uns jetzt einmal an. Dazu noch ein rascher Hinweis. Wir machen hier und da ein paar Witze und Anspielungen, die nicht unbedingt selbsterklärend sind. Die beziehen sich dann zumeist auf unsere Österreich-Trilogie. Das waren die Folgen 208 bis 210, auf der am Festivalwochenende diverse Running Gags basierten. Und zwar nicht nur zwischen André und mir, sondern auch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die hatten die Österreich-Folgen fast alle gehört. Stichwort Türkis, Stichwort Schneetau. Nun denn, los geht's.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Ja, und damit hallo zusammen. Herzlich willkommen auch zu dieser Session, zu unserer kleinen, gemütlichen Weltwach-Live-Runde. Gemeinsam mit André Schumacher, der gleich dazu stößt. Ich hoffe, wir haben hier gleich zusammen eine gemütliche Stunde, je nachdem, wie lange es ungefähr dauert. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber einer der Vorteile bei einem normalen Podcast, bei einer normalen Aufzeichnung, ist ja, es ist nicht live. Das heißt, man kann Sachen beheben, man kann Sachen schneiden, man kann Sachen übereinanderlegen, verbessern, straffen und so weiter und so fort. Werden wir vielleicht nicht so viel machen in der Postproduktion, aber damit wir schon mal, falls ihr hier gleich alle, ihr seid ja erschöpft von der Wanderung, falls ihr jetzt alle gleich ganz müde seid und weinselig und so weiter, wollen wir schon mal einmal einen Applaus aufzeichnen, dann kann ich den nämlich überall drunter legen und dann sind die Hörer alle total mitgerissen, was hier für eine Stimmung herrscht. Also, zeigt mal, was ihr könnt. 3, 2, 1. So, und das lege ich unter jeden Satz, den André sagt. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar echte Reaktionen nachher. Wir schauen mal. Also, André muss ich euch ja nun wirklich nicht mehr großartig vorstellen. Ihr kennt ihn alle. Wir haben ja uns auch gestern nochmal gegenseitig vorgestellt. Nur so viel sei nochmal gesagt. Er ist Reisejournalist, Fotograf, Referent, Autor, Expeditionsleiter oder Reiseleiter, Weltreisender, 20 Jahre war er unterwegs, Inhaber des Kunterbundhofes, damit jetzt auch unser Gastgeber hier vor Ort. Und er ist aus all diesen Gründen auch jemand, der schon diverse Male bei uns im Podcast zu Gast war. Ich glaube 3 oder 4 Mal. Plus jetzt noch kürzlich waren wir eine Woche gemeinsam in Österreich unterwegs, haben dort auch noch 3 Folgen aufgezeichnet. Und ich bin einfach jedes Mal wieder froh, wenn er da ist. Ich bekomme auch von euch, von den Hörerinnen und Hörern, immer ganz gutes Feedback zu dem, was er so von sich gibt. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir das jetzt hier gleich gemeinsam fortsetzen werden. Und das letzte Mal, abgesehen jetzt von den Österreich-Folgen, dass er bei Weltwach zu Gast war, das war in Folge 129. Und darin haben wir uns unterhalten über das Ankommen und das Aufbrechen. Das war zu diesem Zeitpunkt für mich ein sehr persönliches Gespräch, ein hilfreiches Gespräch, ein emotionales Gespräch, weil ich gerade selber an diversen Wegegabelungen in meinem Leben stand. Und deswegen haben es einige Auszüge aus diesem Gespräch auch ins aktuelle Buch mitgeschafft, ein bisschen noch gestrafft und überarbeitet gemeinsam. Und zum Einstieg würde ich euch daraus gern mal einen kleinen Auszug vorlesen. Ob wir von einer Expedition träumen, ein Auslandsjahr erwägen oder den Job wechseln möchten. Irgendwann müssen wir aufhören, davon zu träumen und es tun. Den ersten Schritt wagen. Eine dänische Redewendung besagt, wer über die Türschwelle gekommen ist, hat die Reise halb getan. Wem von uns gelingt es wirklich, diejenigen Erfahrungen zu machen, nach denen wir uns sehen? Wer ist, ob beim Reisen oder im Alltag, tatsächlich bereit, die Kraft aufzubringen, sich aufzuraffen und aus der Gemütlichkeit und Gewohnheit aufzubrechen? Klar, meist ist es am bequemsten, einfach so weiterzumachen wie bisher. Im gleichen Job, in der gleichen Beziehung, im gleichen Leben. Selbst wenn eine Veränderung viel bessere Perspektiven böte. In einer meiner Podcast-Episoden unterhielt ich mich mit dem Fotojournalisten André Schumacher über das Aufbrechen und Ankommen. Ich hatte erst wenige Stunden zuvor einen sehr emotionalen Abschied von meinen Kollegen durchgestanden, nachdem ich meinen Job der letzten 6 Jahre gekündigt hatte, um mich selbstständig zu machen. Es war ein Schritt, der mir sehr schwer gefallen war. Ich hatte die Arbeit gemocht, die Tätigkeiten und die Menschen, mit denen ich sie ausübte. Ich hatte nie tagsüber mal lochen müssen, um abends meinem Hobby zu frönen. Stattdessen spannende Projekte und ein Team, in dem ich mich wohlfühlte. Komfortzone pur. Zugleich hatte ich auf meinen Reisen und in den Weltwachgesprächen immer wieder erfahren, das Leben wird vor allem dann bunt und reichhaltig, wenn man etwas wagt. Und so wollte ich von Schumacher wissen, woran wir denn erkennen könnten, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen sei. Veränderung fällt immer schwer, antwortete er. Sie bedeutet ein Verlassen des Bekannten zugunsten von etwas Neuem. Strukturen und Gewohnheiten geben Sicherheit und Stabilität. Ungewissheit macht Angst. Wer könne schon sagen, wie diese Veränderung beschaffen sei und was sie bereithalte? Zitat, wird alles schlimmer? Ergibt sich Neues? Oder entsteht womöglich gar nichts? Sitzen wir dann auf dem Trockenen? Werden wir einsam sein? Leichter erscheine es da, den Status quo zu halten, den Weg des Erprobten weiter zu beschreiten. Möglichst ohne Wirren und Reibungsverluste bis ins hohe Alter. Zitat, spätestens auf dem Sterbebett fragen wir uns, was dieses Leben eigentlich war. Und fallen damit ein in den großen Kanon der Philosophen und Denker aller Kulturen, die dieses Feld seit Jahrtausenden beackern. Was machen wir hier eigentlich und wofür ist das alles gut? Die schönste Antwort, die Schumacher bei seinen Reisen um die Welt darauf gefunden habe, Zitat, wir leben, um mit uns selbst in Kontakt zu kommen. Wer im Autopilot durch die Tage segle, um am Abend mit dem wohligen Gefühl ins Bett zu gehen, einen weiteren Tag in angenehmer Monotonie absolviert zu haben, der verschwende seine Lebenszeit. Zitat, vielmehr sollten wir die gegebene Zeit nutzen, um uns zu fragen, wer wir sind, was uns gut tut und was nicht. Was schmerzt, was beflügelt, ob Beruf und Berufung zusammenfallen und wie wir miteinander, also in der Beziehung, in der Gesellschaft, einen Platz finden, der es uns ermöglicht, aufzublühen. Reibungen machen diese Fragen sichtbar. Unbekanntes relativiert Bekanntes, Herausforderungen bewegen und oft hält das Scheitern, alle Abenteurer und Sportler wissen das, die größere Lehre bereit als der Erfolg. Aus dieser Einsicht erwächst Furchtlosigkeit gegenüber der Fremde, der Leere, dem noch nicht Bekannten. Damit ausgestattet, so meine Empfehlung, immer noch André, der hier spricht, sollten wir einen Sprung ins kalte Wasser des Öfteren wagen. Vermutlich entdecken wir beim Aufschlag, was die Buddhisten seit langem wissen. Buddha, sagen sie, Ruhe in jedem von uns, man müsse ihn nur wecken. So viel zu unserem letzten Gespräch. Ich finde es zumindest wunderbar formuliert. Und das ist auch genau der Grund, warum er mittlerweile so oft zu Gast war. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn euch heute eben nicht nur als Expeditionsleiter, Fotograf, Referent, Autor und so weiter vorstellen kann, sondern in allererster Linie auch als sehr guten Freund. Und deswegen freue ich mich sehr auf das gemeinsame Gespräch und würde dich jetzt gerne dazu bitten, lieber André. Herzlich willkommen. Ich muss noch anmachen.
Ich klecker schon wieder.
Herzlich willkommen auf deinem Hof, in deiner Scheune, auf deiner Couch.
Hab ich das wirklich gesagt?
Dass ich bin auch ganz überrascht,
wo das herkam. Super, oder? Eigentlich können wir das Gespräch hier auch beenden. Besser kann es ja nicht mehr werden.
Die Messlatte liegt jetzt hoch. Ja, also ich hoffe, du bist gut in Form.
Ja, mal gucken.
Wobei ich ja sagen muss, du siehst auch heute ein bisschen besser schon aus. Gestern, als ich dich gesehen habe, du warst noch ganz schön müde. Augenring und so.
Ein bisschen Farbe bekommen.
Halt, ja. Ne? Liegt das am Festival oder sind das noch die Überbleibsel unseres Österreich-Trips? Da warst du ja auch richtig durchgenudelt gegen Ende.
Ja, ich war richtig gehend sauer auf dich, was du uns da reingehauen hast. Also wir waren wirklich eine Woche unterwegs und dann denkt man ja immer, ach, die lassen sich das gut gehen, die lassen sich da einladen und genießen das Leben. Das ist so ein Stress, ihr Lieben. Man hat andauernd Programm von früh bis spät, ne, und dann irgendwie nachts um eins, wenn man total durch ist, fängt man an, irgendwie Folgen anzuhören, zu schneiden und zu machen. Und nach der Woche, wir waren beide, oder? Absolut Knüller. Wir haben erstmal Urlaub gebraucht.
Wir hatten ja die Hoffnung, dass wir uns auf diesem Trip nochmal ganz neu kennenlernen, abends an der Weinbar sitzen, plauschen, schwadronieren. Nichts davon ist passiert. Wir waren einfach nur unterwegs.
Wir haben uns lediglich über die Farbe des Sees gestritten.
Aber das mit einer großen Inbrunst.
Ja, total, ja.
Nun ist ja auch klar, dass dieser Österreich-Trip für uns beide nicht, für dich wahrscheinlich insbesondere nicht als Weltreisender, dass es da irgendwie ständig für dich an den Rand der Komfortzone ging. Wir haben ja gerade in dem Auszug gehört, dass du diesem Abtasten der Komfortzone, auch das darüber hinausschreiten, ist natürlich auch ein abgegriffenes Buzzword, aber du hast das ja sehr schön mit Inhalt gefüllt in dem Auszug. Du hast ja da dargelegt, worin die Bedeutung für dich besteht, genau das immer mal wieder zu tun. Ich traue mich ja fast gar nicht zu fragen, aber gab es das in Ansätzen auf unserem Trip durch Österreich? Hast du dich da irgendwo mal latent zumindest herausgefordert gefühlt, außer von mir und meiner nervigen Art zu fragen?
Ja, weil wir da ganz viele Sachen gemacht haben, die ich einfach noch nie gemacht habe und auf die ich auch nicht kommen würde, weil ich komme ja also naturbedingt aus diesen langen Reisen. Also ich brauchte immer Reisen, die, also einen Monat brauche ich immer, um überhaupt mal irgendwie reinzukommen. So damit der Körper sich an das meinetwegen tägliche Radfahren gewöhnt oder an die Schwere des Rucksacks oder an das Land, in dem man ist und die Sprache und so. Und dadurch waren die Reisen immer automatisch irgendwie ein Jahr lang oder zwei oder unter einem halben Jahr war irgendwie gar nichts. Und deshalb so eine In-Sportarten, ne? Also was wir da alles gemacht haben, so in kybernetischen Kevlar-Klamotten sich mit dem Fahrrad eine Skipiste runterstürzen oder sowas. Oder Klettersteig oder Paragliden, sowas habe ich nie gemacht. Das war immer so schnell. Also diesen schnellen Kick habe ich irgendwie nie gesucht, sondern ich wollte immer eher, ich wollte Zeit haben, ich wollte eintauchen. Und deswegen habe ich sowas nie gemacht. Aber das ist ja keine Wertung. Also ich fand das total schön. Also namentlich den Klettersteig war für mich das Highlight.
War
also,
ja auch fast das Einzige, wo du vorher wirklich Respekt hattest, oder? Ansonsten
ja,
warst
na,
du
weil
ja immer
der
total
Helm,
entspannt.
Weil das Band des Helms hinter meinem Ohr eingeklemmt war und ich dachte, wenn ich jetzt runterfalle und der Helm irgendwie gegen den Fels knallt, reißt mir das Ohr ab.
Da lachte so meine Mutter, die ja. Hat mir direkt geschrieben, das war der Moment, wo sie auf dem Balkon
wo
den
Lachflash
hatte.
Wo André auch ein Mensch ist, ne? Genau. Nee, das war wirklich so, kennt ihr das? Also man hat ja einen Helm, ne? Und dann denkst du ja, okay, fällst du runter, ne? Das ist bestimmt doof genug, ne?
Ich glaube, das wäre
dann. Oder schlägst du gegen die Wand oder so, aber dann würde dann der Helm, wenn er, dann reißt er da so das Ohrläppchen ab oder so, ne?
Oh. Also unser Guide war ein bisschen irritiert von der Frage, ich glaube, die hat er vorher noch nie bekommen.
Ja, na, du hattest Sorgen, dass der Gurt dir irgendwie die Lenden einklemmt. Keine Ahnung.
Okay, also, es gab zumindest das eine oder andere ja. Erlebnis, wo du auch sagen
und
würdest.
Und Paragliden, ja. Natürlich das Highlight.
Ja.
Ne?
Also, da hast du ja endlich ja. Auch gesehen, dass der See türkisfarben war.
Ja.
Das war ja deswegen schon allein.
Man muss aber natürlich sagen, dass die Wetterungsbedingungen haben sich auch geändert. Also es war ja am Anfang schlechtes
jetzt
Wetter.
Jetzt geht das wieder los, ich hätte es nicht ansprechen sollen.
Es hat einfach das Wetter sich, also liebe Leute, für mich war es insofern interessant, als dass ich zum ersten Mal gucken konnte hinter die Kulissen eines Podcasts. Mhm. Ne? Weil das ist ja ein ganz kurioses Medium, dass du ja eigentlich erzählen kannst, was du willst, weil es ja niemand sieht. Ne? Mhm. Also heute haben ja schon Leute gemutmaßt, wir sind überhaupt nicht verreist. Ne? Wir haben nur irgendwie dann so geraschelt oder so. Ne? Und dann war das irgendwie Sturm oder so. Ne? Also
saß hier bei dir im Weinkeller.
Genau, und eigentlich haben wir die ganze Zeit Rotwein gesoffen. Und das ist ja kurios, ne? Also dieses immer, wo wir uns da so überholt haben beim Wandern, ne? Wo ich stand dann so und hab dann gerufen, Erik, kommst du endlich? Und er stand irgendwie neben mir, ne? Und alle denken hinterher und es ging in beide Richtungen immer hin und her, ne? Naja, also kann man großen Spaß mit haben, weil man natürlich das Ohr täuschen kann, ne? Mhm, ja. So wie mit dem See.
So wie
der grau war.
Guckt euch die Bilder an, genau. Auf Instagram, da steht die Wahrheit schwarz auf genau. Weiß oder auf Farbe. Gewandert sind André und ich nicht nur in Österreich, sondern auch am Festivalwochenende gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und zwar vor unserem Live-Gespräch. Und dieses unterbrechen wir jetzt kurz und hören einmal rein in diese Wanderung durchs hübsche Umland des Hofes. So André, was passiert hier gerade?
Also wir haben jetzt alle unseren Rausch ausgeschlafen. Auch Romeo hat das Frühstück beendet. Da hinten steht er. Ja. Angst ist wieder in sein Gesicht geschrieben.
Weil er sich wieder bewegen muss.
Er muss sich wieder bewegen. Und jetzt machen wir eine kleine Wanderung durch die Wälder und Wiesen und die Hügellandschaft der Umgebung Bärbelins.
Du hattest gehofft, dass so 5 Leute mitkommen. Wie viele stehen jetzt hier ungefähr?
40? Nee, ich dachte, alle wollen ein bisschen chillen und es ist ja Wochenende und ausschlafen und jetzt laufen wir hier rum. Wir zertreten bestimmt die ganzen Wälder jetzt.
Hauptsache Spaß. Ja, dann los. Hast du denn durchgezählt? Nicht, dass die Hälfte nachher
zählt? Nee, hab ich nicht. Nee, das ist mir zu viel. Da kommen wir gar nicht voran. Da zählen wir die ganze Zeit nur.
Erwähnter Romeo ist besonders gedächtnisstarken Weltwachhörerinnen und Hörern ein Begriff. Er hat nämlich mit seinem Unternehmen Klügerreisen bereits einige unserer Folgen gesponsert und ist mir mit seiner Frau Birgit mittlerweile ein guter Freund. Und das ist eine der allergrößten Freuden bei diesem Festival. Das Kennenlernen neuer und das Wiedersehen alter Weltwachfreunde. Die Klügers sind hier Der Dokumentarfilmer Samuel Hede ist hier, der in Folge 220 von Mexiko erzählt hat und demnächst nochmal in einer Folge zu Afghanistan zu Gast im Podcast sein wird. Etliche hochgeschätzte Mitglieder aus dem Supporters Club und andere Stammhörerinnen und Hörer und Leser. Und zum Beispiel auch Markus Knüpfken, der Schauspieler, der zusammen mit Bestsellerautor Andreas Winkelmann in Folge 202 und 203 von Europas sogenannter letzter Wildnis erzählt hat, dem Sarek-Nationalpark in Schweden und der mir seither ans Herz gewachsen ist. Markus,
ja.
Wie ist es denn bisher so hier auf dem Kunterbunthof?
Also meine Erwartungen sind weit übertroffen worden und ich hatte schon hohe Erwartungen.
Ich wollte gerade fragen, was für Erwartungen waren es denn?
Ich muss sofort dazu sagen, nein. Total nette Leute, muss man sagen, interessante Leute, also ist ja auch so ungezwungen, hat man ganz viele tolle Gespräche bisher schon führen dürfen. Einfach eine tolle, tolle Stimmung hier. Der Hof ist ein Traum, also ja. Da muss man wirklich, wirklich mal hin. Ich habe mir ja vorher zwei Dokumentationen angeguckt über den Hof, um so ein bisschen schon zu wissen, was da auf mich zukommt. Aber das übertrifft auch im weitesten, weil so, ja, meine Erwartung so schön. So kunterbunt. Ich habe heute Morgen schon draußen geduscht, so eine Außendusche.
Hast du die Outdoor-Dusche genommen?
Outdoor-Dusche genommen. Nicht so viel Wasser raus, war gut. Dadurch war es nicht ganz so...
Es ist eiskalt, ne?
Eiskalt, genau.
So eine Gießkanne, ne? Ja, oder so ein Schlauch drin steckt.
Genau, eine Gießkanne, wo so ein Schlauch drin steckt. Und dann kann man auch, wenn man möchte, kann man den Duschwagen auch zur Seite ziehen.
Dann hat man einen Blick.
Blick und die Schafe können einem zugucken.
Ach, schön.
Die sind traumatisiert, glaube ich, seit heute. Werden ganz schlechte Wolle geben, aber es ist ganz toll gewesen.
Solange
es
nur die Schafe sind.
Wir haben ein Tiny House, meine Frau Andrea und ich, ja. Ganz süß untergebracht. Und gestern Abend der Vortrag, den André gehalten hat über seine Kanarenreise, der war wirklich... 1A. Das war schön. Ganz was Besonderes, diese Multimedia-Geschichte mit seinen kleinen Videos und mit diesen wirklich herrlich verrückten Menschen, die er dort getroffen hat. Diese Porträts von diesen tollen, tollen Menschen. Das hat auch so was im positivsten Sinne, so was Monty Python-haftes, so exzentrische Menschen, aber die alle in sich glücklich sind, dem zuschauen zu dürfen, ohne dass man diese Menschen in irgendeiner Form der Lächerlichkeit preisgibt, sondern dass man einfach nur zeigt, so bunt ist die Welt.
In ihrer Eigenart.
In ihrer Eigenart. Das war also große, große Klasse. Und
habt ihr schon ein paar interessante, nette, neue Leute kennengelernt?
Ja, auf jeden Fall. Hier, Thorsten vor mir zum Beispiel. Ja.
Thorsten winkt.
Aus dem Ruhrgebiet. Und ja, also, wenn ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenke, habe ich bestimmt noch 5, 6 nette Gespräche gehabt.
André lässt die Chance, dass ich ein wenig mit Markus plaudere, natürlich nicht ungenutzt und rückt mich direkt mal wieder in ein schlechtes Licht.
Du bist langsam.
Du disst mich hier vorne schon wieder.
Ja. Also es gab tatsächlich gutgläubige Menschen, die haben gesagt, Erik hängt ein bisschen zurück, weil er muss nebenbei Mitschnitte machen.
Ja.
Habe ich gleich aufgeklärt, dass du nicht schneller kannst und deshalb machst du Mitschnitte. Genau.
Ich habe vorhin schon gemeint, bei 40 Leuten bestimmt die Hälfte kommt nicht an und geht verloren. Ich wusste natürlich nicht, dass ich dazugehöre. Wir sind tatsächlich fast verloren gegangen, aber gut. Danke fürs Warten.
Wie gerne. Und es gibt auch jetzt schon andere Thesen, dass wir gar nicht in Österreich waren, sondern quasi hier irgendwo saßen und haben dann so mit dem Schirm geraschelt und so und unsere ganzen Diskurse entsponnen.
Ja, das wäre einfacher gewesen. Das wäre einfacher gewesen. Das machen wir nächstes Jahr so, glaube ich.
Weniger stressig auch.
Ja.
Ne?
Ja.
Wie läuft's hinten so? Wie geht's Romeo?
Wie geht's Romeo, das Sorgenkind?
Romeo, das Sorgenkind. Das ist schön. Romeo, wie geht's unserem Sorgenkind?
Romeo, wir haben dich jetzt etabliert als unser Sorgenkind heute.
Was?
Warum? Du wolltest doch wissen, warum er schon wieder hinten ranhängt.
Er hat das gesagt.
Ich war nicht hinten dran. Ich war der Vorletzte.
Okay, gut. Dann bist du besser als gedacht. Sehr gut.
Ist da noch einer mit dem Mikro hinter dir? Ja?
Ist das die größte Gruppe, die du je in deinem Leben auf Wanderschaft hattest?
Ja. Das würde ich nie machen.
Ja, ich weiß.
Ich hasse ja Gruppen.
So, das jetzt nochmal fürs Protokoll, André.
Nein.
Halt jetzt mal eine Ansprache.
Ich bin ja Individualtourist. Also, solche Menschenmassen, furchtbar. Nee, alles gut.
Da haben wir alles drauf. Okay, super.
Komm, wir gehen noch ein Stück.
An alle, die erwägen, eine Gruppenreise bei André zu buchen, das Zitat gerne.
Es geht ja darum, dass die so klein sind, dass es sich nicht wie eine Gruppe anfühlt. Ja. Das ist natürlich schon viel jetzt hier. Ne? Aber wir bräuchten wirklich so ein Fähnchen und so.
Ja. Genau.
Okay, weiter geht's. Jetzt geht's bergab mit der Gruppe.
So, Romeo, du wurdest ja gerade hier schon als das Sorgenkind etabliert. Jetzt wollen wir dich aber auch noch mal vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Du warst ja auch schon das ein oder andere Mal bei Weltwach zu Gast. Ja. Romeo Klüger, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, die eine oder andere. Okay. Zum Beispiel in der Andreas Altmann-Folge über Palästina hast du nochmal in einem Service-Segment darüber geredet, wie man eigentlich selber in Palästina und Israel reisen kann und sollte vielleicht. Vorschläge unterbreitet. Das gleiche zum Thema Tansania, Kenia in unserer Ostafrika-Folge, Kilimanjaro mit Achel und Aaron Moser.
Ja, wunderbare Folge.
Ja. Auch dank dir, denn du hast ja eine kleine Agentur, ich weiß gar nicht, ob die so klein ist.
Übersichtlich, fein und klein. Genau. Und
Klüger Reisen, und so haben wir uns ja kennengelernt. Ihr seid spezialisiert auf Palästina, Israel und Ostafrika.
Ja.
Und mittlerweile durch den Podcast, ihr seid übrigens auch in der Plusfolge, also für die Mitglieder Supporters Club unbedingt hören, Romy und Birgit Klüger, wunderbare Folge. Und mittlerweile habt ihr euch auch angefreundet über den Podcast mit André Schumacher, und deswegen jetzt auch hier.
Ja, es ist eine Verkettung glücklicher Umstände, auch über dich, lieber Erik, der du einmal eine Art Notruf ins Internet geschoben hattest. Wie wir alle wissen, haben wir in der Touristik ja in der Pandemiezeit sehr schwere Zeiten hinter uns bringen müssen, immer noch, aber es hat sich schon deutlich gebessert. Und so traf ich dann auf André und seine wirklich außergewöhnlichen Erlebnisreisen, sagen wir mal, Erlebniswanderreisen, ein uniker Mix mit Belohnung am Abend etc. etc.
Ja, Genussreisen, nicht wahr? Essen, Trinken, alles, für alles ist gesorgt. Und deswegen, wir wollen jetzt nicht zu lange hier einen Werbeblock machen, sondern einfach nur, weil es wirklich, ich finde es einfach toll, wie sich die Dinge verketten. Ich habe André kennengelernt, weil ich ihn interviewt habe, mittlerweile mit ihm befreundet, auf Reisen gewesen, jetzt das Festival, euch kennengelernt, ursprünglich als Sponsoren, mittlerweile als enge Freunde. Wir sehen uns ja auch so die ganze Zeit, gehen zusammen essen, während ich in Amerika bin, zoomen wir regelmäßig. Ihr habt netterweise meinen ganzen Kram, Zeltkram und so weiter hier bei mir abgeholt in Nordrhein-Westfalen, hierher gebracht, Jana auch mitgenommen, weil ich im Zug noch woanders zwischendurch war. Also ihr seid einfach so lieb und hilfreich, und deswegen freue ich mich so sehr, was aus diesen Gesprächen so oft entsteht, dass das eben nicht nur irgendwelche Interviews sind und danach sieht man sich nie wieder, sondern oft entstehen geschäftliche Kontakte, klar, aber insbesondere eben auch oft Freundschaften. Und umso schöner, dass wir jetzt dieses Event hier alle zusammen verbringen können mit so vielen interessanten Leuten, die sich zum Teil natürlich schon persönlich kennen, aber zum Teil kennt ihr euch untereinander ja auch nur, weil ihr euch gehört habt, wie zum Beispiel Markus Knüpfken, der Schauspieler, der auch schon bei Weltwach war, den du kennst, weil du natürlich die Folgen auch braverweise immer hörst.
Ganz genau so ist es, ganz genau so ist es. Und hier dieses Wochenende, dieses gemeinsame Event ist auch eine wunderbare Gelegenheit, auch diejenigen mal zu treffen, die nicht nur Gleichgesinnte sind in dem Sinne, wir haben ja alle den großen Faible des Reisens, sondern auch diese Menschen zu treffen, die man nur über andere Medien kennt, mit denen man zwar direkt kommuniziert hat, aber...
Über Instagram zum Beispiel, ne? Birgit, Sandra und so weiter, ganz liebe Follower, die auch im Supporters Club sind und so weiter. Ja. Ja. Und einfach schön, jetzt auch mal Gesichter und Persönlichkeiten mitzuerleben. Und man muss auch sagen, an dieser Stelle nochmal an Sandra, Birgit, Patrick und all die anderen, die hier sind, die das vielleicht dann auch irgendwann hören werden. Vielen, vielen Dank. Man muss ja sagen, dass hier alles schon auch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, das Festival. Wir hatten es ja ursprünglich abgesagt, auch dieses Jahr wegen Covid, alle vier Festivals, die wir eigentlich machen wollten. Dann kurzfristig gesagt, komm, wir machen doch eins. Und da sind natürlich dann jetzt auch hier unter Improvisationskünste gefragt und einfach Wahnsinn, wie alle mithelfen. Sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Also vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle dafür.
Ich danke euch für dieses Event.
Gefällt es dir denn eigentlich bisher? Und du darfst ehrlich sein.
Ja, ich bin fast immer ehrlich. Nein, es gefällt mir sehr gut. Die größte Erwartungshaltung war, hier ankommen und sofort entschleunigt zu sein. Mhm. Und genau das ist passiert. Und die tollen Leute halt drumherum. Lieber Erik,
du natürlich. Ich an erster Stelle. Das ist klar. So, und wir haben es tatsächlich geschafft, wieder den Anschluss zu verlieren. Also ich bin auf jeden Fall hier den ganzen Tag immer der Letzte. Das steht fest, das muss ich ehrlich zugeben. Eben war hier noch Stimmgemurmel im Hintergrund. Jetzt umgibt uns nur noch Wald auf der linken und Mais auf der rechten Seite. Und wir wollen mal versuchen, den Anschluss nicht komplett zu verlieren, nicht wahr? Oder weißt du, wo wir sind und wie wir hier wieder wegkommen?
Ich habe keine Ahnung. Also wenn wir hier den Anschluss verlieren, sind wir erstmal verloren. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich endlich als kleiner Untersetzter, ihr kennt mich ja nicht alle, nicht der Letzte bin.
Danke, Erik. Steht zu Diensten. So, und jemand, der bzw. die auch hier ist, ist meine liebe Mutter. Das erste Mal seit einem Jahr sehen wir uns hier auf dem Kunterbundhof beim Weltwachfestival. Hallo, Mutti.
Hallo, Erik.
Willkommen zurück im Podcast. Du warst ja schon mal unfreiwilligerweise dabei. Ja. Bei unserer denkwürdigen Nacht in der Hängematte, richtig?
Richtig.
Das war die Folge mit Dirk Liesmer. Streifzug durch die Nacht heißt, glaube ich, das Buch, das er verfasst hat, in dem er, ich glaube, vor allem Deutschland nachts erkundet hat und sozusagen gezeigt hat, wie viel Erlebnismöglichkeit auch in der Dunkelheit liegt. Eine Tageszeit, die wir ja eigentlich für Wanderungen und Unternehmungen oftmals gar nicht so sehr auf dem Zettel haben. Und das hat uns dann, Herr Veranlasst, liebe Mutti, auch natürlich inspiriert durch Christo Förster und seine Mikroabenteuer, nochmal gemeinsam eine Nacht in der Hängematte zu verbringen. Was hast du für Erinnerungen daran? Wie war's?
Die ersten Erinnerungen sind Kälte, Schmerzen der Rücken, Nacktschnecken in den Schuhen.
Okay. Ja, das kommt ungefähr hin. Man muss ja nicht schönreden.
Ja, das denke ich auch. Ja. Aber was wirklich hängen bleibt, ist, dass wir beide zusammen einfach so eine Sache, die sonst der Alltag nicht hergibt, dass wir die einfach zusammen gemacht hatten und da Spaß hatten.
Ja. Ja. So wie auch jetzt gerade. Wir wandern ja immer noch hier der Masse hinterher. Sind jetzt hier gerade in so einem, na, ich würde sagen, halben Meter breiten Trampelpfad zwischen riesigen Maisfeldern. Die sind irgendwie 2 Meter hoch, die Stauden. Und Elektrozaun. Genau, und Elektrozaun zur Schafweide. Und du hast gerade auch schon eine gewischt gekriegt, ne?
Ja, ja, ich habe es überlebt. Ja,
okay, also das Abenteuer der etwas anderen Art.
Genau.
Und ich bin froh, dass ich jetzt einmal nicht das Schlusslicht bilde mit dir. Ich habe mich so ins, naja, ich will nicht sagen Mittelfeld vorgekämpft. Ja. Aber zumindest gibt es noch so eine Handvoll Leute, die hinter uns sind. Das ist doch schon mal schön. Der Hang wird hier mal steiler. Die Leute sind hier schon alle halb gegrillt vom Elektrozaun. Deswegen biegen wir jetzt ins Maisfeld ab, um uns hier irgendwie durchs Dickicht zu schlagen. Und jetzt kommen die Schafe auf uns zugerannt.
Ja, das sieht wirklich phänomenal aus.
Hunderte Schafe rennen hier an uns vorbei. Man hört es leider nicht, weil die Wiese so hoch ist. Da gibt es jetzt kein großes Galopp.
Und die formatieren sich wie so eine römische Phalanx.
Das ist wirklich wie so ein Vogelschwarm, ja, ne? Komplett dicht an dicht,
ja,
um sich Schutz zu geben.
Herrlich.
So, ich glaube, wir müssen uns jetzt hier irgendwie durch den Mais schlagen, ne? Und das haben wir dann auch getan. Es ist zum Glück niemand verloren gegangen. Auch ich habe den Anschluss behalten, sodass wir alle gesund und munter und happy zurück waren. Und zwar erst pünktlich für Kaffee und Kuchen und dann im Anschluss für das Weltwach-Live-Gespräch. Und das geht jetzt weiter. So, wenn wir über Komfortzone sprechen, das war jetzt natürlich ein schöner Einstieg, nochmal kurz an Österreich zurückzudenken. Aber du hast ja noch viel, viel mehr gemacht. 20 Jahre können wir jetzt natürlich nur streifen, haben wir auch schon vertieft in diversen Folgen. Und es ist natürlich immer super undankbar, nach irgendwelchen Highlights zu fragen. Also es gilt ja schon allein, wenn man 2 Wochen irgendwo war und dann die Frage erhält, wie war's? Aber es würde mich doch freuen, wenn du mal kurz in deinem Hirn kramen würdest und uns vielleicht mal ein Beispiel erzählst für eine Reise, wenn wir beim Thema Komfortzone bleiben, zu dem Thema, was ich gerade auch vorgelesen habe. Und das mal exemplarisch zumindest mit Inhalt füllst, ohne dass es jetzt unbedingt das größte Abenteuer gewesen sein muss. Aber gab es eine bestimmte Reise, einen bestimmten Trip, eine bestimmte Situation, wo du sagen würdest, das hat dich über eine gewisse Schwelle getragen und auch was in dir verankert, was vielleicht auch geblieben ist?
Also ich hatte gerade zwei Gedanken noch, während du sprachest und auch dein Satz noch nicht zu Ende war, hatte ich gerade zwei Gedanken, die das nicht ganz beantworten, aber in die Richtung gehen. Aber da die zuerst hochkamen, erzähle ich das vielleicht. Und mir ist die Reise durch Patagonien in den Kopf gekommen und auch meine Zeit in Nepal. Patagonien war für mich ohnehin die kraftvollste aller Reisen. Es war auch die erste. Also da waren wir also Ende 20. Wir wollten von Feuerland bis nach Alaska. Wir haben nach 2,5 Jahren abgebrochen, weil wir irgendwie 2/3 geschafft hatten und mein Weggefährte wollte zurück in die Gesellschaft, weil er Angst hatte, er fände sonst den Anschluss nicht mehr. Und ich war damals noch zu jung, um zu sagen, ich mache alleine weiter. Also ich hatte Angst vor der Einsamkeit. Heute würde ich es machen, aber damals noch nicht. Und eine der schönsten Erfahrungen dieser Zeit war, die mich bis heute oder die mich nachhaltig geprägt hat, dass man tatsächlich lernt, im Moment zu leben. Das klingt jetzt total abgelatscht, muss ich erklären. Also du schläfst in Jugendherbergen, du übernachtest irgendwo und du begegnest Menschen für kurze Zeit, weil übertrieben gesagt reist du auf der Panamericana nach Norden und die reisen nach Süden und du triffst dich für einen Augenblick. Und entweder du nagelst den Augenblick fest und trittst in Interaktion oder der Augenblick ist weg. Und dieses vorsichtige Randtasten, dieses in der Etikette verlieren, bla bla, Zeit verlieren, was man ja immer macht, wenn man Leuten begegnet und man traut sich nicht oder man sucht nach den richtigen Worten und dann ist der Moment aber weg, weil die fahren nach da und du nach da. Und da habe ich irgendwie gelernt, gleich zu sagen, was du denkst. Also raus damit. Du hast irgendwie genau diesen Moment, vielleicht hast du einen Tag, eine Nacht, was auch immer oder ein paar oder eine Woche, aber dann ist es vorbei. Und diese Zeit in Patagonien hat mir gezeigt, dass du einen kurzen Moment nur Zeit hast, um wichtigen Menschen im Leben zu begegnen. Und entweder du hältst den Moment fest und greifst den oder der ist vorübergezogen. Und das hat mir Patagonien gezeigt. Und das andere, was mir einfiel, war Nepal. Wer schon mal da war, wird das wissen. Also Nepal ist für mich der Inbegriff von Strukturlosigkeit und Chaos. Und das ist jetzt hochinteressant, weil wir ja aus einem sehr strukturierten Umfeld kommen in Europa. Und ich glaube, alle werden dorthin gehen und verrückt darüber werden, wie chaotisch das ist und alle Pläne, die man hat, daran, wie der Tag vielleicht ablaufen möge oder ob der Bus pünktlich fährt und dich zu dem und dem Landesteil bringt oder was auch immer, alles scheitert. Also natürlich gibt es auch Glücksmomente, wo es klappt, aber an für sich geht alles schief. Also es geht schon dabei los, du willst vielleicht eine E-Mail schreiben und es ist stadtweiter Stromausfall. Oder also alles, in jeder Hinsicht. Busse fahren nicht, Hänge rutschen ab, Flugzeuge fallen aus, also nichts klappt. Und dann gehst du durch so eine ganz große Phase der Frustration, die Wochen dauern kann, also das ist wieder ein Plädoyer für lange Reisen. Und irgendwann legst du dann die Erwartungen ab. Du hast keine Erwartungen mehr daran, dass der Tag nach einer gewissen Art und Weise ablaufen soll, weil es bringt sowieso nichts. Und dann begibst du dich in den Flow. Könnte man jetzt sagen, wieder ein bisschen abgedroschen, weil dann begibst du dich in dem Moment, wo du denkst, ich erwarte jetzt eigentlich nichts und mal gucken, was heute passiert. Und das ist ein Moment großer Freude und des Angekommenseins.
Ich frage mich die ganze Zeit, ob das gerade dein Versuch ist, uns hier einzumassieren, ganz sanft, warum hier bisher nichts pünktlich passiert ist auf diesem Festival.
Ja, man könnte sagen, dass da, aber dem begegne ich wahrscheinlich auch durch Nepal mit einer großen Gelassenheit, man lernt dann eben auch, dass sich die Wege ja immer finden.
Ja.
Also weil es ist ja dann nicht wenig, das ist also auch eine große, du denkst ja immer, dann ist es halt nicht so, wie ich das wollte und deswegen ist es doof. Aber das ist es aber nicht. Da kommen natürlich ganz andere Sachen. Das ist dann wieder, was du vorhin vorgelesen hast. Einiges ist der Sprung ins kalte Wasser, weil das, was du heute geplant hast, du willst dann und dann essen und das Sehenswürdigkeit besuchen, ist dann eben nicht. Aber das, was du dafür bekommst, ist eigentlich besser. Weil dann gehst du halt ins Café und trinkst einen Kaffee, also ist mir so passiert, im New Orleans Café in Kathmandu. Und da sitzt dann am Nachbartisch, sitzt irgendwie Mohan Rai, ich weiß nicht, kennt vielleicht ein oder andere, der berühmteste Schamane Nepals, mittlerweile tot. Und dann kommst du aber irgendwie ins Gespräch, weil du hast ja nichts vor und alle Pläne scheitern ja sowieso, also erzählst du. Was du nicht gemacht hättest, wenn du zum nächsten Bus gelaufen wärst, um noch was zu besichtigen. Und dann sagt er dir, du hast heute Abend irgendwie, der macht da einen Trommelkurs oder so, Geister austreiben, denkst dir, hast du noch nie gemacht, kannst doch nichts mehr anfangen, aber gehst mal mit, weil du hast ja nichts vor. Und dann sitzt du am Abend dann mit Mohan Rai an einem Fluss, blickst auf Himalaya und trommelst, bis du in Trance bist. Und das sind dann so Sachen, die passieren eben nur, weil du die Pläne über Bord geworfen hast. Und so war dann mein ganzes Jahr in Nepal beschaffen. Und das war ein ganz großes Geschenk. Und deswegen, natürlich hatte ich die letzte Woche hier großen Stress, was aber natürlich an, weil ich wusste, dass alle anderen natürlich Erwartungen haben, dass es was zu essen geben soll natürlich. Und deswegen, und die Küche war nicht fertig, und da habe ich mich unter Druck gesetzt natürlich. Aber jetzt, wo wir hier so im Fluss sind, habe ich keine Furcht davor, dass das irgendwie seinen Weg findet und gut ist. Und gerade eben habe ich so eine Stunde jetzt Ruhe gehabt und ich fand das wunderschön, weil mittlerweile finden noch alle so ihren Platz und ein paar saßen an der Hängematte und ein paar turnen darum und die anderen und alle laufen so rum und jeder findet seinen Ort. Und es hat eine ganz große Entspanntheit gehabt. Und das war dieses Reinbegeben in das, was jetzt hier wohl am Wochenende passiert. Und dann ist es auch nur folgerichtig, dass es auch nicht pünktlich ist.
Da bleiben wir uns treu. Sehr schön. Ist es zu viel interpretiert? Ihr seht es ja hier vor Ort, die Hörerinnen und Hörer leider nicht. André hat sich gerade richtig heftig mit Kaffee bekleckert. Nur dass das.
Ich habe gestern Abend schon gekleckert. Aber ich habe gestern gekleckert, weil meine Getränke standen auf diesem Hocker. Ja. Guck mal, und immer, dann ist es auf die Kante gekommen und immer runtergekleckert.
Ja. Ist es zu viel interpretiert, dass diese Erfahrung in Nepal, das Lernen, sich in so einer Chaos-Situation wohlzufühlen, dass sich überhaupt erst befähigt hat, so ein Mammutprojekt wie diesen Hof anzugehen? Ich will jetzt nicht sagen, dass hier überall das Chaos herrscht. Es gibt ja Ecken, wo es vielleicht ein bisschen chaotischer zugeht. Es gibt Orte wie diese Scheune, in der wir gerade sitzen. Hier dein Jazzcafé, das ist ein kleines architektonisches Wunderwerk, wie ich finde. Aber Fakt ist ja sicherlich, bei so einem großen Hof, so einem Riesenprojekt, da bist du ja nie fertig. Und ich persönlich hatte, glaube ich, jeden Tag beim ins Bett gehen das Gefühl, ich habe wieder nur 1% von dem geschafft, was eigentlich zu tun wäre.
Ja, das ist, das wünschte ich mir, dass ich die nepalesische Entspanntheit besser mit hergebracht hätte, aber es schwankt immer so. Weil leider bin ich auch Perfektionist und das beißt sich natürlich ein bisschen. Und tatsächlich so die ersten 1-2 Jahre auf dem Hof habe ich durchlitten, weil ich immer nur all das gesehen habe, was ja nicht fertig ist und was zusammenbricht und du kannst nicht mal den Rasen mähen auf 3 Hektar, weil wenn du hinten angekommen bist, ist vorne schon wieder hoch. Geschweige denn, dass da drüben im Nachbarhaus regnet's durch und es ist überall was und es ist nicht bewältigbar und ich bin daran wirklich zugrunde gegangen. Also ich war auch krank schwer vor 2 Jahren und irgendwann haben wir dann gesagt, so dass, also wenn wir hier glücklich werden wollen, müssen wir uns davon verabschieden, dass wir das gehandelt bekommen oder in einen gepflegten Zustand überführen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen halt so viel, wie irgendwie geht. Und das ist immer noch oft zu viel, aber mit einer Entspanntheit reinzugehen. Und die spüre ich punktuell. Jetzt habe ich sie wieder verloren bei der Vorbereitung des Festivals, aber ich hoffe, dass es jetzt dann wieder auch kommt. Ne? Es war jetzt auch ein großer Batzen, das Festival, ne? Auch in der Spontanität, wie wir das aufgezogen haben. Aber jetzt danach wollte ich auch dann eigentlich sagen, so jetzt machen wir wieder ein bisschen Ruhe. Und eigentlich würde ich den Hof ja gerne betreiben, also laufen lassen und gucken, wie er wächst und nicht mit dem ganzen Druck und wenn dann halt irgendwie was zusammenfällt, dann fällt es halt zusammen. Und scheinbar mögen das ja die Leute oder auch, ich glaube, es ist ja auch schön, ne, dass es gibt Ecken, die sind, du hast es vorhin auch gesagt, ne, die sind sehr schön, also das ist ja hier mein Lieblingsprojekt auch und da gibt es aber auch Ecken, die sind total urig und zerfallen und da kann man sich eben auch noch dran entfalten, ne, und viele Leute sprechen uns auch an. Wie unglaublich, ne? Zahlende Urlauber, die sagen, ey, können wir hier den Schuppen bemalen oder können wir ein Kräuterbeet anlegen oder habt ihr eine Sense? Wir wollen gerne mal unsere Energie aus der Großstadt rauslassen, ne? Und das ist natürlich total toll. Wenn das alles fertig wäre, würde ja das nicht passieren. Und das sorgt dann natürlich wieder für ganz neue Begegnungen, weil man dann nicht nur Gastgeber und Gast ist und auf einmal schaffen wir zusammen und schwitzen zusammen und sitzen zusammen am Lagerfeuer. Und das ist, glaube ich, dann auch der Charme des Hofes.
Der Hof führt natürlich dazu, dass du heute ein ganz, ganz anderes Leben führst, als du es 20 Jahre lang getan hast, als du unterwegs warst, schwerpunktmäßig mit deinem Fahrrad, zumindest über große Teile dieser Zeit, unabhängig, ohne Verantwortung für irgendwie viele andere Personen. Und jetzt hast du halt dieses riesige Projekt um dich, man könnte sagen Klotz am Bein, wie auch immer man das jeweils bewerten möchte. Was hat dich nach diesen Jahrzehnten des fließen lassen? Also du hast ja auch den Begriff des Flows genannt, gerade in Bezug auf Nepal. Was ist in dich gefahren, um von diesem Lebensstil überzugehen, wahrscheinlich über viele Zwischenstufen auch, hin zu einer Entscheidung und auch das Selbstvertrauen, dir so ein Projekt zuzumuten?
Na, eigentlich ist ja was in Jenny gefahren.
Ja. Okay, Jenny ist schuld. Gut, das erklärt's.
Und das hat habt ihr ja gestern gehört, ich habe Jenny kennengelernt in Gran Canaria. Und als wir dann gemerkt haben, wir sind schwanger, haben wir gesagt, jetzt neuer Lebensabschnitt. Und da haben wir gar nicht groß drüber nachgedacht. Und das war natürlich ein Riesenbruch für mich, aber der war dann auch eigentlich gut. Weil das werden ja wahrscheinlich viele, werden sich jetzt an den Kopf fassen, aber wenn du 15 Jahre reist oder 20 oder ich weiß nicht, wie viel es war, irgendwann macht's auch müde. Also es ist zwar natürlich schön und immer wieder Impulse und volle Kanne, aber es gibt natürlich auch eine erschöpfende Seite. Jedes Mal fragen die dich wieder, wo du herkommst und wo du hin willst und wie lange du schon unterwegs bist und wie teuer das Fahrrad war in Südamerika und irgendwann ermüdet das dann auch, ne? Und du denkst dir, es ist zwar ein total tolles Leben, alle sehen sich danach, aber es hat auch seine Schleifen und es wird auch Alltag. Und eigentlich so nach 15 Jahren Reisen, gepaart mit im Winter dann auch immer auf Tournee sein, haben wir auch schon drüber gesprochen vorhin, was auch Alltag wird, war irgendwie auch der Zeitpunkt, wo ich so mit mir dachte, eigentlich könnte ich auch was anderes machen mal. So, also ins kalte Wasser springen, mal gucken, was dann kommt. Und die Zeit war eigentlich da, was Neues auch anzufangen, ohne dass ich wüsste genau was. Und dann war Jenny schwanger und dann haben wir gesagt, super, okay, jetzt suchen wir uns irgendwo eine Heimat. Und wo die genau sein sollte, wussten wir auch nicht. Zuerst waren so die Highlights Nepal und Patagonien, weil das einfach meine Lieblingsflecken auf der Welt sind. Aber die haben sich dann als zu weit weg, zu chaotisch, was auch immer, entpuppt. Und dann wurde der Kreis so langsam enger. Dann haben wir in Europa geschaut. Spanien wäre auch ein heißer Kandidat gewesen, aber war gerade Finanzkrise. Da hätten wir nicht Fuß fassen können. Und dann wurde der Kreis immer enger. Da war nachher Deutschland übrig. Ne? Die schöne Geschichte, die wirklich wahr ist, dass mein Papa dann... Der uns immer zu lenken versucht, wie Eltern das so natürlich machen, der dann also Butterbrotpapier in Schichten über die Landkarte legte und auf jedem Butterbrotpapier war irgendwas Krisenbesetztes. Ne? Auf einem waren die AKWs mit einem 50 Kilometer Radius und am nächsten Mal alle Giftmülldeponien, alle Überschwemmungsgebiete großer Flüsse.
Der Borkenkäfer.
Also es waren also 10 Pergamente übereinander. Und da waren dann nur noch ganz klitzekleine Regionen, die nicht zugestrichelt waren. Und das waren die bewohnbaren, das war eigentlich Mecklenburg noch.
Wo dein Vater wahrscheinlich wohnte.
Ja, 20 Kilometer weg von seinem Haus, genau. Wo sagt er, da müsst ihr hinziehen, hat er gesagt.
Anders
genau,
geht's nicht.
Genau. Und dann haben wir, und dann hat irgendwie das Rennen gemacht. Also wir hatten auch wirklich heiße Sachen. Wir hatten irgendwie ein altes Schwimmbad im Harz. Mhm. Also wie geil, eine Schwimmhalle, ne? Das ist das Wohnzimmer, ne? Ja, und ich bin ja Architekt, ne? Wir hatten einen Wasserturm. Also irre Projekte. Aber am Ende vielleicht auch gut, dass wir das nicht gemacht haben, weil das hätten wir auch nicht stemmen können, ne? Und so hat er uns also ein bisschen hier hingelenkt und dann haben wir das hier gefunden. Und da haben wir gleich gesagt, das ist es. Also schon als wir die Zufahrt gesehen haben, diese Rheinfahrt nach Berlin durch diese Allee, da war irgendwie klar, das ist es. Hm. So, und was war die Frage, weiß ich nicht mehr.
Ist egal, jetzt ja, kommt genau. Die nächste. Nun ist es natürlich so, dass das Leben, das du auf dem Hof und mit dem Hof führst, und so war ja auch der Plan, es war ja kein Zufall, ein sehr, sehr anderes Leben ist, als das du früher geführt hast. Hm. Du hast gerade nun aber auch gesagt, eine richtige Reise geht bei dir eigentlich los so ab einem Jahr. Du brauchst schon allein 4 Wochen, um reinzukommen. Wahrscheinlich brauchst du auch mindestens 2 Wochen, um Farben klar erkennen zu können, könnte ich mir vorstellen. Ja, also es dauert halt alles so seine Zeit, ne?
Und 3 Monate, bis sich die Muskeln bilden. Ja.
So. Welche Rolle spielt denn das Reisen heute für dich? Also soweit ich das mitbekomme, bist du ja immer noch viel unterwegs, aber diese Großprojekte kannst du eigentlich nicht mehr umsetzen, weil du hier gebunden bist und ja auch sein möchtest. Also was kannst du momentan für dich noch aus dem Reisen ziehen? Oder sind das einfach nur noch Einnahmequellen, weil du halt bestimmte Gruppenreisen durchführst?
Nee, gar nicht. Also ich habe ja das große Glück, dass Jenny das irgendwie hinbekommt, mir die Freiheit zu geben, dass ich Reisen führen kann. Und das Führen der Reisen war aber auch nicht was, worum ich mich gerissen habe. Also eigentlich wollte ich nie Reisen führen, weil ich immer dachte, die ganzen coolen Orte, die ich so entdecke, die will ich eigentlich nicht weiter zeigen. Oder auch nicht sagen, wo die sind.
Also ihr wart ja dabei heute auf der Wanderung, ein Zitat, das gefallen ist, ich hasse Gruppenreisen. Ja,
genau.
Während du uns zu 40 durchs Gebüsch geführt hast.
Aber jetzt kommt also so eine schöne Transformation eigentlich. Ne? Also das war immer so mein Gefühl. Ja. Ne? Und dann haben mich viele Leute angesprochen auf den Shows der letzten 15 Jahre, dass es doch schön wäre, mal da mit hinzugehen, wo das eben ist. Nach Patagonien, nach Nepal, auf die Kanarischen Inseln. Und ich habe mich also lange dagegen gesträubt. Und irgendwann dachte, und bei den Kanaren dann dachte ich mir, die kenne ich wirklich so gut und gleichzeitig sind die so stereotyp besetzt, dass es da wirklich Sinn machen würde, dass ich da eine Reise, ein Produkt anbieten kann, das klingt ein bisschen doof, aber eine Reise führen könne, wie es die nicht gibt nochmal, wozu ich dann auch stehen kann, weil ich ja Perfektionist bin. Und dann dachte ich mir aber, da ich Gruppenreisen nicht mag, müssten es erstmal ganz, ganz kleine sein, die sich also nicht wie eine Gruppe anfühlen. Und es müssten auch Leute sein, die ich mag. Also, und es ist ja nicht so, ich bin ja kein Reiseveranstalter oder so. Also man geht nicht hin und bucht irgendwie André Schumacher. Das weiß ja niemand, dass ich existiere. Ne? Also wer das sucht, der geht zu Wikinger oder Asi oder wie die alle heißen. Ne? Das heißt, die Leute, die mich finden und mit mir wandern gehen, sind Leute, die eine Show gesehen haben und mich ansprechen oder vielleicht das Buch gelesen haben oder hier auf dem Hof Urlauber waren. Und dann picke ich mir schon die Netten raus. Also einige von euch habe ich auch schon angesprochen, da hinten.
Hast du auch schon welche abgelehnt?
Ja.
Hier? Heute?
Nein, hier okay. Noch nicht. Nee, aber so auf den Shows sprechen mich manchmal Leute an, wo ich so denke, da ist also kein gutes Feeling. Dann sage ich, es ist ausgebucht. Ne?
Und, also wisst ihr Bescheid, wenn ihr ja, genau, ne, das nachher ja. Zu hören kriegt.
Also ich hatte auch, also jetzt bitte, das ist ein bisschen ironisch, nehmt mir das nicht übel, aber ich hatte mal Veganer dabei. Ich habe wirklich nichts gegen Veganer. Aber das waren militante Veganer. Also die wirklich 2 Wochen es nicht unterlassen haben, die Leute zu belehren darüber, wie scheiße das Leben ist. Ne? Und die, das war furchtbar. Und seitdem gibt es auf meiner Webseite also auch ein Feld, so besondere Wünsche, Doppelzimmer, Einzelzimmer, Höhenangst, vegan und so. Und wenn man das ankreuzt, geht direkt in Spam. Genau. Und also was ich sagen wollte, ich suche mir also nette Leute raus.
Wir haben hier 20 Veganer.
Nein, das auch ist auch ein bisschen spaßig natürlich jetzt. Und aber das Ziel dahinter ist, dass ich erstmal denke, dass das für die Menschen, die mitkommen, eine besondere Erfahrung ist. Dass die auch mit Menschen mitgehen, die auch alle Lust haben, sich gegenseitig zu inspirieren. Hier sind ja ein paar, die auch schon ein paar Reisen mit mir gemacht haben. Der Volker war da, der Wolfgang, der Romeo, die das bestimmt oder vielleicht hoffentlich bestätigen können, dass dann eine ganz besondere Energie sich entfaltet, weil es coole Menschen sind. Und ich schenke mir die Reisen auch selbst. Und dann habe ich aber jetzt die Transformation. Jetzt habe ich eben erlebt, ich dachte 20 Jahre lang, Alleinreisen ist das Nonplusultra. Weil du bist flexibel, du bist unabhängig, du bist letztendlich verantwortungslos. Und bist unterwegs, egoistisch und machst dir eine geile Zeit. Und ich dachte mir, das ist nicht zu toppen. Aber mittlerweile denke ich, dass eine kleine Gruppenreise mit coolen Leuten ist noch 1000-mal besser, weil du eine Energie erzeugst, die das eigene weit überflügelt. Also weil es geht ja damit los, dass du auf einer Bergspitze stehst und kannst deine Freude teilen. Und da ist jemand und der sagt dir, guck mal da. Und sagst du, boah, hätte ich gar nicht gesehen. Und dann schaukelst du dich hoch, ne? Und das natürlich abends nach 8 Flaschen Wein und einer Gitarre und einem Cajon schlägt das durch die Decke, ne? Da sitzt du alleine und liest vielleicht ein Buch, ne? Und dann denke ich mir, also um die Frage zu beantworten, ich reise immer noch und es ist total schön und ich habe eigentlich diese neue Form des Reisens entdeckt und mittlerweile finde ich die auch viel schöner, als das alleine durch die Welt schlagen. Aber natürlich habe ich das auch schon gemacht. Also
ja. Du teilst natürlich auf diesen Reisen sehr viel von deinem eigenen Reiseverständnis, deiner eigenen Reisephilosophie. Aber du bist ja auch sehr offen diesbezüglich Input zu erhalten. Ich weiß, dass du auch gelegentlich Weltwach hörst. Und ich weiß auch, dass du eine ganz konkrete Lieblingsfolge auch hast, nämlich das zweite Gespräch mit Ilya Trojanow, Folge 78. Die spielst du, glaube ich, sogar manchmal deinen Gästen vor, ob sie wollen oder nicht. Ich weiß nicht, ob das dann zur Strafe ist, weil sie zu langsam waren, keine Ahnung. Warum diese Folge?
Ja, also, wann war das? Also, im letzten Herbst war ich mit einer kleinen Gruppe, wir waren nur zu fünft auf Gran Canaria und wir hatten unser großes Abschiedsabendessen, wir waren alle sternhagelvoll und das Taxi kam nicht, um uns zurückzubringen, wegen Corona oder so, zum Hotel. Das war eine Stunde in die Berge rein, Nacht, Mitternacht. Und wir hatten auch keine Lampen mitgenommen, weil wir dachten, ja, kommt ein Taxi. Also wir hatten irgendwie eine Handyfunzel und es war ein langer Weg und wir konnten nicht mehr gerade gehen. Und dann dachte ich mir irgendwie, damit jetzt die Stimmung nicht abfällt, müssen wir was Schönes hören. Und dann hatte ich auf meinem Handy diesen Podcast von Trojanow. Ich erzähle gleich, warum der so besonders ist. Und dann haben wir den auf dem Weg gehört. Und der hat uns in eine ganz schöne Stimmung gebracht. Und auf einmal wurde diese Wanderung, die eigentlich wirklich grenzwertig und unpassend war und erschöpfend und nicht der richtige Moment, wurde zu was ganz Besonderem. Weil dann saßen wir, wie wahrscheinlich heute Abend mit Thorsten, unterm Vollmond und sind eine Stunde lang im Dunkeln gelaufen zu dieser Stimme von Trojanow, der über das Reisen nachdenkt. Und auf einmal wurde das ein Highlight der Reise. Und diese Worte, die er dort findet, finde ich so präzis und so eloquent, dass ich seitdem auf jeder Tour, die ich mache, gleich am ersten Tag gibt es eine Runde Weißwein für alle und wir setzen uns zusammen im Kreis oder legen uns irgendwie aufs warme, sonnenumwärmte Dach des ersten Hotels oder so und hören diese Trojanow-Folge. Und dann sind wir einfach in der Stimmung drin für die Reise, weil der spricht darüber, was Reisen ist. Und was Tourismus ist und dass Reisen nicht Tourismus ist und dass man sich öffnen soll, dass man ins kalte Wasser springt, dass man die Komfortzone verlassen sollte, dass man nicht in gemainstreamte, klimatisierte Räume nach Pertisau, Restaurants, in gemainstreamtes Essen und so weiter gehen sollte, sondern eben sich davon abwendet und das Eigentliche sucht. Und das hat der aber natürlich 1000-mal besser als wir das könnten, irgendwie gesagt, in einer mir unverständlichen Eloquenz, also so ja ins Mikrofon reingesprochen. Und das ist das schönste Statement fürs Reisen, was ich in meinem Leben je gehört oder gelesen hätte. Und deswegen rührt mich das so an, deswegen wünsche ich das allen, das mal zu hören, deswegen spiele ich es auch auf meinen Reisen.
Er sagt zum Beispiel, und das passt ja auch sehr gut zu dem, was du vorhin schon ausgeführt hast, für ihn sei bis zum heutigen Tag das Sinnbild einer wahren Reise die Ziellosigkeit. Das ist für ihn sozusagen die Essenz des Reisens. Kannst du ausdrücken, was für dich die Essenz des Reisens ist, nach all den Jahren und nach all den unterschiedlichen Arten, auf die du gereist bist?
Na, vielleicht getreu dem, was ich ja gestern auch in dem Vortrag versucht habe zu sagen, dass es eigentlich die Begegnungen mit Menschen sind. Und das hat aber auch viele Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe, weil am Anfang, weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon so empfunden, als junger Mensch, wir haben immer tolle Landschaften gesucht. So, wir wollten schon als die Mauer fiel, sind wir gleich mit Fahrrädern, waren wir gerade 15 oder 16 oder so, sind wir nach Norwegen gefahren, ist natürlich nur auch ein Land, was für großartige Natur steht. Und damals also noch ohne Telefon, ohne E-Mail, ohne dass unsere Eltern wussten, wo wir sind. Also wenn wir irgendwie über einen Stein gestolpert wären oder in der Gletscher, also die hätten uns nie gefunden, mit 16, unglaublich. Also ich hoffe mal, ich habe diese Größe, wenn mein Sohn in dem Alter ist. Und auf jeden Fall sind wir also zu sechs Wochen lang, zu dritt, Schulkinder, mit Fahrrädern, ohne Gangschaltung, mit so einem Regenponcho, durch Norwegen geradelt. Und was war die Frage?
Ziellosigkeit.
Ach, Ziellosigkeit, genau.
Und so ähnlich wie in deiner Antwort jetzt
genau.
Gerade.
Ja. Und aber wo wollte ich eigentlich hin? Warte mal, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Und wir haben Landschaften gesucht. Ne? Das war das Zentrale. Also wir wollten die tiefsten Fjorde und diese Fjelle in Norwegen. Und wir haben immer Landschaften gesucht und danach gelächzt. Wirklich. Und es hat mich 10, 15 Jahre lang begleitet. Diese Suche nach großartigen, bombastischen, Gänsehaut provozierenden Landschaften. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass sich das ja natürlich auch erschöpft und eigentlich wiederholt. Und dass es eigentlich die Menschen sind, die du unterwegs triffst, die dich wirklich anregen. Und da war auch Patagonien dann wieder so ein Schlüssel, weil also der Grundgedanke hier des Kunterbundhofs war, dass wir in Patagonien in einer Jugendherberge hängen geblieben sind, der Burkhard und ich, weil der Winter hereinbrach und wir waren mit dem Fahrrad unterwegs und es war einfach fieses patagonisches Wetter, also Winde, die man sich hier gar nicht vorstellen kann, es war einfach eklig und wir haben gesagt, wir klopfen mal in der Jugendherberge an und wir fragen nicht, ob wir da ein paar Wochen bleiben können gegen Kost und Logis. Und das haben die dann gesagt, ja, gerne. Und wir haben dann immer mehr Aufgaben übernommen und irgendwann haben wir das Ding geschmissen. Und dann kamen die Besitzer und meinten irgendwann, ey, Leute, zwei Deutsche hier zum ersten Mal schreiben wir schwarze Zahlen. Eigentlich könnt ihr gleich das Ding übernehmen, ne? Und dann sind die 6 Monate lang in Urlaub gefahren und wir haben die Jugendherberge geschmissen. Also, um nochmal auf das von vorhin Gesagte zurückzukommen, das war quasi der Blueprint auch für den Hof. Dieses, wir hatten auf einmal eine Jugendherberge und zu uns kam die Welt. Und dann dachte ich mir damals irgendwie schon, wenn ich irgendwann nicht mehr so viel reisen kann oder so, dann muss ich auch nur einen Ort schaffen, zu dem die Welt kommt. Und dann muss ich nicht mehr so viel los. Und schon wieder vergessen, wo wir eigentlich hin wollten. Wir waren immer bei Ziellosigkeit. Ach genau, und da kamen die Menschen, genau. Und in dieser Jugendherberge, da habe ich Lebensentwürfe, zum ersten Mal in meinem Leben Lebensentwürfe gesehen, von denen ich gar nicht dachte, dass es die gibt. Weil da kamen irgendwie so junge Leute, Anfang 20 vorbei, die irgendwie ein Baby hatten, ein Jahr alt, das steckte hinten im Rucksack drinnen und die reisten dann irgendwie 10 Jahre um die Welt oder so, wo du ja dann denkst, bei uns bloß zu Hause bleiben und nichts machen und Nest bauen und schön vorsichtig und die hatten das einfach durchbrochen, die waren einfach mit dem Kind unterwegs und das lachte da immer raus und ich dachte mir, das wird bestimmt mal ein total toller Erdenbürger oder ein ganz altes Paar. Australier waren das, die waren mit dem Tandem unterwegs, also die waren irgendwie 60 oder 65 oder so und die waren seit 10 Jahren mit dem Tandem gefahren und solchen Menschen bin ich dort in der Herberge begegnet, die kamen also in diese Herberge und da habe ich die kennengelernt und da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, dass es Lebensentwürfe gibt, mit denen man hier gar nicht in Kontakt kommt und weil du die nicht kennst, kannst du aus denen nicht wählen. Und das war für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wenn man viele Lebensentwürfe kennenlernt, dann hat man selber viel mehr, aus dem man schöpfen kann. Weil ich glaube, so ganz neu von der Pike auf sich Lebensentwürfe überlegen, ist, glaube ich, ziemlich schwer. Oder braucht man ganz viel Mut für und Kreativität. Und wenn man zumindest schon mal sieht, was es da alles gibt und was auch möglich und umsetzbar ist, dann macht das Mut, weil man es vorgelebt sieht. Ne? Und das hat mich ganz doll beflügelt und seitdem hatte ich irgendwie auf ganz natürliche Art und Weise einen größeren Fokus auf Menschen. Also wie eben Frau Wiedmann gestern, ja, die mir das Herz zusammengezogen, also geöffnet hat, weil die da so aufging in ihren scheiß Hundefusseln, ne? Wo du irgendwie denkst, wie kommt man darauf? Ne? Aber die hat geleuchtet.
Fass nochmal ganz kurz zusammen, ja, für die Hörerinnen und Hörer. Wer ist Frau Wiedmann?
Achso, Frau Wiedmann, also auf den Kanarischen Inseln habe ich auf El Hierro, eine Insel, die ohnehin für durchgeknallte Menschen bekannt ist, weil das ist also der Rand Europas. Also wenn man immer so denkt, keine Ahnung, wo sind sie Aussteiger in Europa? La Gomera oder sowas, ne? Oder so. Aber die sind da alle nicht. Die sind alle auf El Hierro. Weil das ist die Insel, wo man am schwersten hinkommt, wo es auch keinen internationalen Flughafen gibt, wo es nur 5000 Einwohner gibt auf dem ganzen Eiland. Und das Wetter ist auch oft grimmig und da leben all die Menschen, die in Europa mit ihrem Lebensentwurf nicht klarkamen. Und die sind da alle. Also der Bürgermeister ist irgendwie Jazz-Virtuose und der Mechaniker ist Höhlenforscher und alle machen verquere Dinge. Und Frau Wiedmann macht eben Textilien aus Hundehaaren. Und die ist auf der ganzen Insel bekannt. Und überall, wenn also so ein Büschel runterfällt, dann packen die das zusammen in diese Tüte und bringen das dann zu Frau Wiedmann. Und mit der war ich eben in Kontakt und habe sie besucht, ein paar Wochen bevor sie auch starb dann tatsächlich. Und habe die einen Tag begleitet und interviewt und das finde ich, also bis heute bewegt mich das emotional. Wie die aufging, also mit leuchtenden Augen, diese Hundefussel da gesponnen hat und so, ne? Und das war, dachte ich auch wieder, wie geil sind Menschen, ne? Wie toll, ne? Und vor allen Dingen, wenn die diese Flamme in sich spüren. Mhm. Und dann ist es auch, das hatten wir heute auch schon irgendwo hier besprochen, es ist schnurzpiepegal, was die Menschen machen. Aber wenn die Berufung und Beruf zusammenbringen, also wenn die leuchten irgendwann, boah, das sind tolle Menschen, ne? Und die überflügeln dann jede schöne Landschaft oder was auch immer, ne?
Und von diesen Menschen hast du gestern zum Beispiel erzählt, in deinem Kanaren-Vortrag hast viele dieser Menschen entdeckt. Die Kanaren sind aber natürlich auch eine sehr beliebte Reisedestination. Und du hast ja vorhin auch erwähnt, dass Trojanow ja auch sagt, Reisen und Tourismus, und das wird ja vielfach besprochen, ist nicht das Gleiche. Der tolle Reisende versus der blöde Tourist, nicht wahr? Und die tollen Reisenden, Menschen, die für rumgekommen sind und das auch schon seit einigen Jahrzehnten tun, die stimmen ja auch oft so einen gewissen Abgesang aufs Reisen. Also beklagen, dass Globalisierung, Digitalisierung, der kosmopolitische Charakter der Welt immer mehr zurückweicht, dass es so eine Art Welteinheitsbrei gibt. Und Trojanow, hatte ich mir dazu auch nochmal ein Zitat notiert, sagt dazu zum Beispiel, je mehr der globale Kapitalismus die kulturelle und wirtschaftliche Vielfalt zerstört, desto mehr gleicht das Reisen einem Rundgang durch bis ins letzte Detail programmierte Situationsräume, einem Durchstöbern von visuellen Archiven in einer klimatisierten Lustkuppel. Bisschen heavy muss man vielleicht nochmal sacken lassen oder nochmal dann nachhören, aber findest du dich in dieser ja doch etwas melancholischen Auffassung wieder, insbesondere auch wenn du zum Beispiel an die Kanaren denkst, wo du ja auch seit vielen Jahren zu Hause warst, zum Teil auch gelebt hast und auch bestimmte Entwicklungen wahrscheinlich ja mitbekommen hast?
Ja, wir haben das ja auch aktuell in Pertisau erlebt und das hat ja dann
Österreich, ja.
Österreich in unserer Österreich-Folge. Und das ist bestimmt weltweit so, natürlich. Ne? Alles wird vernetzter, alles wird bekannter. TripAdvisor, Booking, all diese Bücher mit den 100 Plätzen, die man gesehen haben muss. Also alles wird erschlossen, durchnummeriert, bekannt gemacht. Und die Menschen dann wollen das abhaken dann. Ne? Und das ist natürlich, glaube ich, keine schöne Entwicklung, weil die Sachen natürlich ausverkauft werden. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, dass das eine Entwicklung ist, die es schon immer gab. Und die ist jetzt uns auch nur bekannter vielleicht dadurch, dass es eben überall auch steht und nachlesbar. Also wahrscheinlich war es ja im Mittelalter schon genauso. Also wenn irgendwie ein Fürst sagt, in den Wald müsst ihr alle gehen, dann gehen da auch alle hin. Und es ist heute eben größer angelegt. Ne? Und die Herausforderung war wahrscheinlich schon immer, sich von diesen Orten wegzubewegen und also dem Komfort des bereiteten Weges aus dem Weg zu gehen und zu sagen, nein, ich gehe daneben hin. Und das haben wir ja auch in Pertisau gemacht, also weil wir hatten ja genau das durchlitten, ne? Also das Pertisau ist und war für uns aufbereitet und wir haben ja da auch mit gerungen, also bin ich ein bisschen Nest, mehr als du.
Nest am Aachensee.
Ja, und haben uns dann eben auch auf die Suche gemacht nach dem, was Pertisau vielleicht eigentlich ist, also leben da auch noch Menschen, die nicht in der Hotellerie arbeiten und was machen die, ne? Und da haben wir ja schöne Sachen gefunden. Und auf den Kanaren ist es vielleicht plastisch noch spürbarer, weil natürlich sind die eine Tourismusdestination, Aber das Gute ist dann auch wieder, dass das so kanalisiert ist. Also Gran Canaria ist ein tolles Beispiel, weil ich es gestern hatte, aber es ist auch in Teneriffa so und in Lanzarote und in Fuerteventura, dass der Tourismus sich ganz doll ballt und bündelt, meinetwegen im Süden der Insel. Und da wächst dann aber auch kein Baum mehr. Da geht eine Autobahn hin und da sind auf 20 Kilometer Küste ein Hotel am anderen. Die Hälfte davon illegal gebaut, weil irgendwie die Bürgermeister bestochen wurden, sind nämlich Naturschutzgebiete. Alles zu betoniert, eine Viertelmillion Betten. Und die Leute gehen nicht raus, weil sie so ein Armband umbekommen. Und das Armband heißt, das kannst du vorweisen, dann ist alles inklusive. Wenn du irgendwo hingehst, wo das Armband nicht gelesen werden kann, musst du das bezahlen. Da die Leute geizig sind, gehen sie nicht raus, mal in die Gaststätte vom Wirt um die Ecke was probieren, sondern sie essen dann in ihrem Hotel ihr Schnitzel. Ne? Und das Schöne ist aber daran, dass der Rest der Insel ist touristenfrei. Weil die sind ja alle dann in ihrem abgezäunten Raum mit ihrem Armband, was ihnen freien Eintritt in ihrem Hotelkomplex ermöglicht. Und ganz wenige nehmen sich ein Mietauto und fahren mal rein, geschweige denn wandern rein. Und das ist eigentlich ist das ja super gut, weil das bedeutet, dass der Rest der Kanarischen Inseln ist menschenfrei. Da leben die Einheimischen, die bis vor 20 Jahren noch nicht mal einen Straßenanschluss hatten. Und wo die noch immer kochen wie vor 100 Jahren und wo die Weine mit der Hand gepflückt werden und die Mandelbäume und da machen die ihre Mandelhörnchen und es ist wirklich nicht versaut. Also wenn man das so negativ sagen möchte. Und das finde ich total schön. Und da bin ich dann gerne auch unterwegs. Und das möchte ich dann eben auch zeigen, ne? Und man kann es aber den Leuten auch nicht verübeln, weil ich ja denke immer, wenn jemand gerne Sonne haben möchte, dann geht er halt ins Reisebüro und sagt, ich möchte mal Sonne, wo ist die gerade? Naja, auf den Kanaren. Und dann sagen die, hier, das sind die 10 Hotels, die haben sie zur Auswahl. Und dann, was sollen sie da machen? Dann nehmen sie halt eins davon, ne? Das Reisebüro vermittelt dann ja nicht den schönen Ort. Also die müssten eigentlich sagen, hey, man könnte auch in die Berge gehen und da ist was ganz Authentisches, ne?
Noch nicht versaut, noch haderst du manchmal damit, was du dann davon zum Beispiel auch in deinen Vorträgen zeigst, in deinen Büchern erzählst, weil du ja natürlich auch berichtest mit dem Impuls vielleicht auch, dass deine Zuhörerinnen, Zuhörer, Leserinnen, Leser sich dann da vielleicht auch mal alle hinbegeben wollen.
Da bin ich viel zu klein zu. Also nee, also ich löse ja keine jetzt Massenströmungen aus oder so, ne? Und auch eben der Umstand, dass wir da irgendwie zu 8 oder so hingehen, das macht ja das Dorf nicht kaputt. Also ganz im Gegenteil. Ja. Ich glaube, dass diese Bergdörfer oder diese wunderschönen Unterkünfte, wo wir dann sind, dass wir die am Leben erhalten. Also jetzt in Corona, also habe ich es also wirklich gespürt. Die sind ja, die Hälfte da auf den Kanaren im Hinterland ist bankrott. Die sind abgewandert nach Südamerika, die haben zugemacht und die freuen sich also händeringend und reißen sich ein Bein aus dafür, dass die da eine schöne Zeit machen. Ne? Und die gehen dann noch in den Garten und noch ein Radieschen pflücken für dich und pipapo. Und du hilfst denen am Leben zu bleiben, ne? Also den lokalen Tourismus natürlich zu unterstützen.
Ich würde gerne zum Abschluss hier noch so 1, 2, 3 kleine Zitate vom lieben Ilja Trojanow, den wir ja beide so sehr mögen, anbieten und einfach mal schauen, was dir dazu so in den Sinn kommt. Ob du ihm zustimmst oder nicht. Die Intensität des Reisens steht umgekehrt proportional zum angerichteten Schaden. Spiegelt sich das mit deiner Erfahrung?
Das heißt,
Je intensiver ich unterwegs bin, desto
geringer ist der Schaden.
Oder ja, je geringer dein Fußabdruck, desto intensiver tendenziell auch die Reise. Du warst ja auf alle möglichen.
Das ist ja interessant.
Du warst ja auch 80 Tage um die Welt, da war vielleicht der ökologische Fußabdruck etwas größer. Du warst aber auch auf Frachtschiffen unterwegs, Fahrrad, Lastenfahrrad. Würde mich mal interessieren, ob du dich in diesem sehr stark
Das heißt, je mehr man zurückfällt auf zum Beispiel individuelle Fortbewegungsmittel, Fahrrad oder zu Fuß als
Beispiel,
Extrem.
Samuel Hede ist hier heute zu Gast, oder mit dem Esel durch Afghanistan, ja, der könnte das vielleicht auch bestätigen.
Der hat dann 4 Fußabdrücke oder der Markus, oder der zu Fuß durch den Sarek gelaufen ist.
Genau.
Das ist also eine höchst intensive Reise, oder? Voll drin in der Natur, Witte, Regen und Schnee um die Ohren, aber ein ganz kleiner Fußabdruck. Ne? Und Leute, die in einem Pauschalhotel sitzen, am klimatisierten Pool mit Hilfsarbeitern aus Afrika, die schlecht bezahlt werden, dann ist wahrscheinlich die Inspiration und das Bewegtsein, was du erfährst, relativ gering und der Schaden ist natürlich groß, weil da wurde für dich alles zugepflastert. Ne? Ja, das würde ich sagen, das kann ich so bestätigen. Also klar, also weg von den großen Routen. Kleine Sachen suchen abseits der Touristenströme. Also wenn es ein Buch gibt, irgendwie die 1000 Orte, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt oder so. Also da nicht hinfahren, ne? Sondern daneben, ne? Also es ist ja bekannt, ne? Also ja. Zum Taj Mahal, also da kannst du nicht fahren, das ist furchtbar, ne? Also busseweise, ne? Seit das ist ja UNESCO Weltkulturerbe seit langem. Und also da ist eine Industrie drum entstanden, du siehst es gar nicht mehr. Und das ist natürlich mit allen Dingen so, ne? Also je mehr die, und das sagen ja auch alle, wenn Lonely Planet dich listet, ist das der Todesstoß, ne? Mhm. Hoffentlich werden wir nie gelistet. Ne? Mal gucken.
Wer die Welt zu Fuß durchstreift, sieht mit dem ganzen Körper.
Das ist natürlich toll, ja. Das gibt's ja auch diesen schönen Spruch, die Erde freut sich, deine Füße auf ihr zu spüren. Ne? Ist ja, geht ja so in die Richtung. Das ist natürlich wunderbar. Na klar, also dieses, ich bin ja früher immer Fahrrad gefahren. Und bis ich den Gregor Sieberg, einen lieben Freund, kennenlernte, dem ich schon in Patagonien begegnete, weil er
Der Weltenwanderer.
Ja. Und während wir also mit dem Fahrrad die Anden entlang nach Norden fuhren, lief Gregor zu Fuß mit einem 38 Kilogramm schweren Rucksack. Und er war schneller als wir. Weil wir so, naja, wir sind dann immer morgens losgefahren mit dem Fahrrad und dann haben wir gesagt, oh, hier ist ja wieder eine schöne Wiese, schlagen wir das Zelt wieder auf. Und manchmal waren wir halt nur 20 Minuten gefahren. Und so, deswegen haben wir 2,5 Jahre für 10.000 Kilometer gebraucht. Und der Gregor ist immer 50 Kilometer gelaufen.
Ich dachte mal, so ein krasser Typ, André, 2,5 Jahre mit dem Fahrrad.
Wir waren total faul. Okay. Und aber da war schon dieses Genussreisen, war irgendwie schon angelegt. Ne? Ja. Und aber durch den Gregor, ich habe den dann später wieder getroffen in Europa und wir sind dann zusammen von Wien bis nach Wals zur Felsentherme von Peter Zumthor. Wer wollte noch in die Schweiz? Samuel, glaube ich. Also die Empfehlung architektonisch weltweit für mich, die Felsentherme von Peter Zumthor in Wals. Schönstes Bauwerk, was ich kenne. Da sind wir hingelaufen, also von Wien bis nach Wals, 2 Monate lang. Und dann haben wir gemeinsam, anfangs sind wir mit Schulkindern gelaufen, die uns begleiten wollten, die mal Feuer machen wollten und Äpfel pflücken und sind mit denen gewandert und am Ende waren wir dann noch alleine. Und mit dem Gregor bin ich dann mehrmals unterwegs gewesen, durch Norwegen sind wir auch gelaufen. Und dann habe ich das Fahrrad langsam abgelegt und bin dann die letzten 10 Jahre jetzt nur noch zu Fuß unterwegs gewesen, weil mir das Fahrrad dann als zu überstürzt und zu schnell erschien. Mhm. Und mittlerweile ist für mich das Fußlaufen das Schönste eigentlich und das Langsamste und eben das Ausgesetzteste, das die Erde berühren, die Blumen riechen, stehen bleiben können, wo immer du willst und eben auch nicht auf Wege und Straßen angewiesen sein, wie wir ja heute schon gesehen haben.
Genau. Du hast uns ja wirklich erfolgreich durchs tiefste Unterholz hier in der Gegend
geführt. Ja, ich hätte es gerne wilder gemacht, aber leider war ja dieser wirklich lange Weidezaun dort, der noch vor einer Woche nicht stand. Aber ja, also das Hineinbegeben, das ist schon natürlich was nur dem fußläufig unterwegs Seienden möglich ist.
Der Nomade ist nicht weniger interessant, weil er googelt.
Oh ja, das ist natürlich auch schön. Da hat der Ilja natürlich davon gesprochen, dass wir oft nach den Abziehbildern, nach den Klischees suchen. Ne? Er hatte ja dieses wunderbare Beispiel in Afrika von den, wie hießen die da in Kenia?
Masai.
Die Masais.
Das Beispiel klaue ich auch immer, habe ich auch unverwurstet. Ja. Wunderbar.
Die Masais, die man also als Tourist besucht und man möchte dann sehen, wie sie vor dem Sonnenuntergang und dem erlegten Löwen stehen. Und wenn der Masai aber dann sein Smartphone zückt, um mal zu gucken, wie das Wetter morgen wird oder so, dann sagen alle, nein, pack das Handy weg, wir wollen den typischen Masai sehen. Aber der ist ja gar nicht mehr typisch, ne? Der hat ja jetzt ein Telefon auch. Und sich dem auszusetzen, diesem Bruch, der da ja besteht, aus der eigenen Erwartung, dass wir dieses Abziehbild sehen wollen, was aber gar keins mehr ist, sondern wir wollen ja, eigentlich sollte man sich ja für die Realität interessieren. Ne? Also, dass der Masai auch googelt und Online-Banking macht. Ne? Oder dass der Kunterbundhof irgendwie sich hier auch durch diese scheiß Zeit gerade quält und wir letzten Sommer insolvent waren. Also, alles hat Brüche. Ne? Und dafür sich auch zu öffnen und eben nicht nur, ja, wie wir das auch in Pertisau eben gemacht haben. Ne? Also nicht zu sagen, es sind die grünen Wiesen mit den schönen Hotels mit ihren Blumenkästen drauf, sondern es interessiert mich irgendwie die Bode. Ne? Sondern zu gucken, was ist dahinter? Ne? Also gibt es da noch einen Almbauer und kann der noch leben, weil keiner will die Milch mehr haben, da wollen ja alle bloß noch ihren Filterkaffee und so weiter. Ne?
Wobei, da möchte ich jetzt mal sagen, das finde ich ja interessant, da hatte ich aber das Gefühl, dass du gerade nach dem Klischee ja die ganze Zeit gesucht hast. Du wolltest den Almbauern finden.
Ach so.
Wir haben ihn aber nicht gesehen. Ich habe gesagt, ja gut, das sind ja halt die Hotelburgen, aber die Berge sind ja schön.
Na, für mich war das Klischee ja genau das andere. Für mich war das war
ja genau,
das
du hast aber nach dem Klischee gesucht.
Ja, nee, na, ich weiß nicht. Für mich war das herausgepellte, ja, da ist eine interessante Sichtweise. Ja, wir gucken jetzt von verschiedenen Richtungen drauf. Genau, also ich wollte den Bruch zum schönen Abziehbild finden.
Ja.
Und haben wir ja auch.
Haben wir auch. Mhm. Und gerade beim Masai, ich finde das Beispiel deswegen auch ja, so einleuchtend, weil das findet man ja überall, ich rede immer von Laos, dann in meinem Fall die Akka, die Hmong und so weiter, gerade weil diese Entwicklung des Googlens, des Smartphones und wie auch immer, er erst seit 20, 30 Jahren stattfindet und dieser Lebenswandel so rasant stattgefunden hat, sind das ja Fragen, die sich daraus ergeben, die man diesen Menschen stellen könnte, die ja hundertmal interessanter sind als alles, was er uns über die Löwenjagd erzählen könnte.
Die Sherpas ja auch in Nepal, ne? Ja. Die laufen da irgendwie barfuß, weil sie keine Schuhe haben, den Everest hoch, aber spielen dann abends Tetris, ne? In der Hütte. Also großartig. Ja.
Können wir so stehen lassen. Vielleicht, das würde ich gerne auch mit im Podcast haben, damit die Leute, die nicht hier sind, auch wissen, was ihnen entgeht. Was erwartet uns denn jetzt hier, André?
Jetzt im Anschluss?
Ja.
Ich glaube, wir gehen jetzt rüber zum Wildschweinbraten.
Frisch vom Jäger gefragt.
Frisch vom Jäger, von meinem lieben Freund Andreas, der übrigens die Eichenbohlen, der ist nicht nur Jäger, der ist auch Forstwirt. Mhm. Und der hat uns auch die Eichenbohlen gebracht, mit denen wir die Treppe da draußen gebaut haben. Die Treppe, die in der NDR-Reportage so umfänglich gefeatured wurde.
Das hat mir erzählt, Wochen vorher, ja, bald sind wir im NDR, merkt ihr das, postet das schon mal, das wird der Hammer. Wie lange ging das ganze
Ding? Die waren 10 Tage hier.
Und 90% der
Story. Wir haben hier Konzerte abgefahren, wir haben ein Feuerwerk abgebrannt, es war ja Lockdown.
Ja.
Und trotzdem dachte ich, wenn wir einmal im Fernsehen sind, dann müssen wir alle Register ziehen. Also habe ich, glaube ich, so gut wie alle Handwerker, die hier in den letzten 5 Jahren durchgegangen sind, habe ich versucht ranzuholen. Aus Bonn kam einer, aus Spanien kam einer, und irgendwie mit Vorwänden und gefakte Verträge, dass wir die als Handwerker her, und die sollten alle mal durchs Bild laufen, ihre Geschichten. Also ein ganz tolles Manifest dieses Hofes. Wir haben
Lagerfeuer gemacht, Musiker.
Lagerfeuer, alles. Wir haben Konzerte da oben gemacht. Und dann berichten die eine halbe Stunde über diese Treppe, die wirklich null Relevanz für den Hof hat.
Und mal schauen, hier draußen an der Außenwand, das ist die berühmteste Treppe des Hofes.
Also ich kann euch nur empfehlen, guckt euch diesen Bericht mal an. Und
nee, der ist auch schön,
der ist schön, der ist schön. Aber es ist halt doch ein bisschen vorbei an der großen Geschichte, die man ja auch erzählen könnte. 20 Jahre Weltreisen und Kultur nach Mecklenburg bringen. Und aber genau, der Andreas Herting hat diese zwei großen Eichenbohlen, wo jede 200 Kilo wog, mitgebracht. Und da habe ich ihn eben auch gefragt, könntest du auch ein Wildschwein bringen?
Und das dreht sich hier seit 5 Stunden,
genau. Und während wir dort essen, kommt der Uli Kempendorf mit seiner Band Field, die gerade aus ganz Europa anreist. Einer kommt aus Kopenhagen, 2 haben gestern noch in Wien gespielt und machen es irgendwie möglich, heute alle in Berlin aufzutreten, für uns exklusiv. Die spielen nachher dort in der Scheune. Und die bauen auf, während wir dann jetzt das Wildschwein essen.
Das wollen wir jetzt gleich tun. Dementsprechend legen wir mal los.
Dann gehen wir jetzt
vielen,
rüber.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Und Bier gibt's auch.
Wir haben ja recht ausgiebig darüber gesprochen, wie es für André ist und was es ihm bedeutet, Reisegruppen zu führen. Und daher an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr Lust habt, auch mal mit André unterwegs zu sein, dann lohnt ein Blick auf seine Website andre-schumacher.de. Dort findet ihr alle Termine für 2022 und die Ziele sind dann unter anderem Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, also verschiedenste Kanareninseln, aber auch der Jakobsweg, Nepal und auf 2 Radreisen für Gourmets die Provence. Bei der Reise nach El Hierro von Ende Mai bis Anfang Juni 2022 werde ich übrigens auch selbst als Gast dabei sein. Das ist eine 12-tägige Inselumrundung auf alten Pilgerwegen auf der kleinsten Kanareninsel. Und dabei begegnen wir dann Geologen, Winzern, Künstlern und Köchen. Und ich habe einfach richtig Bock, mal wieder mit André unterwegs zu sein. Wandernd, philosophierend, schlemmend, entdeckend, staunend, in außergewöhnlichen Unterkünften absteigend, die man in keinem Katalog findet. Ja, also all das zu tun, was seine Reisen demzufolge, was ich von früheren Teilnehmerinnen und Teilnehmern so gehört habe, ausmacht. Schaut euch das gerne einmal an auf andre-schumacher.de. Vielleicht sehen wir uns ja dann auf El Hierro. Zurück zum Festival. Nachdem André das Wildschwein jetzt so verheißungsvoll angekündigt hat, schaue ich im Anschluss an unser Gespräch natürlich direkt einmal nach dem Stand der Dinge. Da brutzelt schon das Fett und du bist der Wildschweinverantwortliche heute?
Ja, ich bin der Wildschweinverantwortliche.
Und hast du es auch geschossen?
Ja, selbst erlegt. In unserem Revier.
Ja.
Und ja, zubereitet, erlegt, nach Hause geschleppt, zubereitet. Alles aus einer Hand.
Wie viele Arbeitsstunden sind da so reingeflossen, dass wir das jetzt so genießen können?
Naja, einige. Ich sag mal, beim Schießen, ich sag mal, den Finger krumm machen, das ist das Wenigste, ne?
Du sitzt ja eine Weile da, ne?
Man sitzt, ja, es gibt ja einen Spruch. Die meiste Zeit seines Lebens sitzt der Jäger vergebens, ne? Und so ist es in der Tat dann manchmal auch, ne? Ja, nee, also...
Das heißt, wenn du so einen Auftrag kriegst, wir wollen Wildschwein haben,
ja.
Was bedeutet das für dich? Sitzt naja, da manchmal ja, Tage, Wochen ja, oder kannst du es schon ungefähr planen?
Naja, ich sag mal, bei dem hohen Wildbesatz, den wir haben, ist es natürlich einfacher jetzt, ne? Weil wir haben ja so viel Schwarzwild momentan, ne? Und dadurch ja, ist es etwas einfacher, aber ich sag mal, hinterm Ofen kommen müssen wir nicht, sage ich immer, man muss schon draußen sitzen, ne? Und sein Revier kennen, ne? Ja. Wann, welche Zeit sie wechseln und ja.
Ich habe es noch nicht gekostet, das sieht ja delikat aus. Also, wie hast du das jetzt vorbereitet und zubereitet, abgesehen davon, dass es jetzt irgendwie gefühlt 5 Stunden hier über dem Feuer hing?
Marinade ist Geheimrezept von meiner Frau, verrät sie nicht, unter gar keinen Umständen. Ne?
Brauche ich also nicht nochmal anrufen,
nein,
oder so?
Nein, überhaupt nicht. Ja gut, da hat jeder so seine Rezeptur. Ne? Wir machen das so, wie wir das für richtig halten. Und ich sag mal, das Feedback von unseren, oder für die wir das machen, gibt uns eigentlich immer recht. Ne? Dass es so, wie wir es machen, genau richtig ist. Ne?
Ich sehe, hier ist ja nicht nur Marinade, sondern auch, hier stecken auch alle möglichen
Zwiebeln,
Geschichten, ne? Im Fleisch
drin. Genau. Ich meine, alles, was offensichtlich ist, kann man ja sagen, sage ich immer. Ne? Also Zwiebeln sind hier dran. Ne? Das ist dann gespritzt worden. Also wir machen das grundsätzlich, bringen wir das zum Fleischer, der dann das in der Tiefe auch würzen mit Salz. Ne? Das Salz ist ja ein wichtiger Bestandteil, sagen wir, bei der Würze. Ne? Und alles andere kommt nachher mit der Marinade. Ne? Ja, und dann ist es eben entscheidend, wie man es grillt. Ne? Also ich sag mal, einfach nur stramm Feuer unterbringen, bringt auch nichts, weil wenn man zu viel Feuer zum Anfang macht, dann zieht sich das Fleisch zusammen. Ne? Das ist, also muss wirklich langsam schon jede Hausfrau, die einen Braten in der Röhre reinhaut, die weiß... ne?
Ist nicht ganz so einfach.
Ist nicht ganz so einfach.
Genau. Fingerspitzengefühl also gehört dazu.
Erfahrung mit dazu. Ja. Das ist aber wie bei allen Sachen. Ne? Erfahrung ist das halbe Leben. Ne?
Ich würde dir jetzt noch weitere Fragen stellen, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch langsam Appetit. Es duftet köstlich.
Genau, ran am Pott und essen.
Okay, los geht's. Danke.
Gut.
Wie erhofft und erwartet, schmeckt das Schwein köstlich und der Genuss wird zusätzlich vergrößert, weil wir alle gemeinsam draußen zusammensitzen und genießen und schwatzen. Das ist wirklich das Schönste an diesem Wochenende. Die Stimmung, die sich innerhalb weniger Stunden zwischen den Festivalteilnehmerinnen und Teilnehmern entwickelt hat. Mittlerweile, würde ich sagen, kennt wirklich jeder jeden. Es gibt keine Grüppchenbildung. Die Leute sitzen nicht nur mit den Menschen zusammen, mit denen sie hergekommen sind, sondern es entwickeln sich überall und in ständig neuen Konstellationen Gespräche und schöne Momente. Ob wie jetzt beim Essen oder wie vorhin beim Wandern oder abends am Lagerfeuer, wenn Festivalbesucher und am Rande bemerkt Supporters Club Mitglied, dafür herzlichen Dank, Oliver die Gitarre zückt. Die Zeit von unserer Entscheidung, das Festival dieses Jahr doch noch durchzuführen, bis zum Termin war einigermaßen kurz und so musste hier und da auch ein wenig improvisiert werden. Aber alle Festivalbesucherinnen und Besucher haben durch ihre Unterstützung, wirklich jeder hat tatkräftig mit angepackt, dafür gesorgt, dass dieses Wochenende etwas ganz Besonderes war. Und deshalb möchten wir das Weltwoch-Festival natürlich fortsetzen, völlig klar. Und zwar im Jahr 2022 mit 4 Terminen, die ihr sowohl auf Andres Website als auch auf weltwach.de findet. Wir haben tolle Gäste parat, sowohl Bands als auch Referenten und Autoren. Unter anderem hat niemand Geringeres als Andreas Altmann zugesagt, für eines der Wochenenden zu kommen. Wir freuen uns und ich hoffe, ihr euch auch und sage, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Erik Lorenz.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.